Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Neun Uhr und fünf Minuten, die RS2 à la carte heute Morgen mit Katharina Kirchenmann. Eine wissenschaftsjournalistische Sendung aus dem Hause DRS hat in den letzten 12 Monaten besonders viel Beachtung gefunden, nämlich die Recherche rund um die umstrittene Chemikalie Bisphenol A und insbesondere ihre Verwendung in Kassenzetteln. Wie das Thema überhaupt aufkam und was es für seine radiophone Aufbereitung brauchte, darüber berichtet der Autor jetzt Patrick Tschudin im Gespräch mit Maja Brändli. Patrick Tschudin erhält für seine Arbeit heute den Medienpreis der Akademie der Naturwissenschaft Schweiz.
Patrick Tschudin, Sie haben den Medienpreis der Schweizerischen Akademie für Naturwissenschaften erhalten, und zwar für eine Sendung, die Sie im Januar für Kontext produziert haben. Der Titel kommt vergleichsweise unspektakulär daher. Er lautet «Harmlos oder giftig? Bisphenol A in Thermopapier». Was Sie dann aber aufdeckten in dieser Sendung, hört sich so spannend an wie ein Kriminalroman. Es ist die Geschichte eines sogenannten Umwelthormons, Bisphenol A, mit dem wir täglich in Kontakt kommen. Es findet sich zum Beispiel in hoher Menge auf Kassenzetteln und von dort aus gelangt es durch unsere Berührung in unseren Körper. Das Interessante nun an Ihrer Sendung ist, oder vielleicht auch das Erschreckende, dass niemand wusste, dass dieses Hormon in so hoher Konzentration auf diesen Zetteln sich befindet. Und ebenso, das hat sich jetzt gezeigt, weiß niemand so genau, was dieses Hormon im menschlichen Körper auslöst. Patrick Tschudin, wie sind Sie eigentlich auf dieses Hormon gestoßen?
Ich hatte bereits im Jahre 2008 über ein Teilprojekt des nationalen Forschungsprogrammes 50 berichtet, hier auf Radio DRS im Wissenschaftsmagazin. Dieses NFP50 hatte sich beschäftigt mit hormonaktiven Stoffen in der Umwelt. Und ein Teilprojekt hatte sich dort mit Bisphenol A befasst. Und eigentlich seither hatte ich diesen Begriff, diese Chemikalie bei mir, wenn man so will, auf dem Radar.
Im Kopf gespeichert.
Genau. Und als ich dann im Herbst 2009 einen Artikel las, einer amerikanischen Kollegin in einem Fachmagazin in den USA, in der sie in einem Nebensatz erwähnte, dass diese Chemikalie auch in Thermopapier, und zwar in hohen Konzentrationen, verwendet wird, was ihr ein Chemiker dort auch so en passant erzählt hat, da klingelten bei mir, wenn man so will, die Alarmglocken. Und ich dachte, ist das bei uns auch so? Dem will ich nachgehen.
Ihre Recherche hat einiges ins Rollen gebracht. Sie zeigt auf, was guter Wissenschaftsjournalismus oder auch Recherchierjournalismus bewirken kann. Darüber möchte ich mich mit Ihnen in der nächsten halben Stunde unterhalten. Ich möchte dieses Gespräch aber beginnen mit einem Ausschnitt, dem Anfang Ihrer Sendung. Harmlos oder giftig, Bisphenol A im Thermopapier, lautet der Titel.
Die Pointe der nächsten halben Stunde sei gleich zu Beginn verraten. Auf der gesamten Oberfläche von sogenanntem Thermopapier steckt in relativ hohen Konzentrationen die Chemikalie namens Bisphenol A, kurz BPA. Mit Thermopapier haben wir heutzutage am ehesten zu tun in der Form von Quittungen, Kassenzetteln und Tickets. Das BPA auf dem Papier ist beteiligt an der chemischen Reaktion, die abläuft, wenn der Drucker das Papier beschreibt. Der Drucker schreibt nämlich mit Hitze, nicht mit Tinte. Dort, wo der Drucker das Papier heiß macht, läuft die Reaktion ab. Die weiße Oberfläche wird schwarz. Das Bisphenol A im Chemikaliencocktail auf dem Thermopapier aber ist ein besonderer Stoff. Die Chemikalie BPA wirkt im Tierversuch unter anderem wie ein schwaches weibliches Geschlechtshormon. Wenn wir Thermopapier, insbesondere Kassenzettel, berühren, auch nur wenige Sekunden lang, dann kleben danach messbare Spuren von BPA, einer hormonaktiven Substanz, auf unserer Haut. Und erste Versuche deuten darauf hin, dass diese Spuren in unsere Haut eindringen. Das hat das kantonale Labor Zürich auf Anregung von Radio DRS festgestellt. Auf Anfrage gaben die Schweizer Großverteiler an, sie hätten bisher nichts gewusst von der hormonaktiven Chemikalie in den Kassenzetteln, Kassenzettel, mit denen ihre Angestellten täglich hundertfach und die Kundschaft zumindest sporadisch zu tun haben. Über das Recycling von Thermopapier gelangt die hormonaktive Substanz BPA schließlich in messbaren Mengen ins Recycling-Toilettenpapier und zu guter Letzt so ins Abwasser, in die Kläranlage und in Flüsse und Seen und liegt dort dann in Konzentrationen vor, die die Entwicklung empfindlicher Wasserlebewesen stören kann. Umwelt- und Gesundheitsbehörden und Papierindustrie in der Schweiz, in Europa und den USA sagen zu diesem ganzen Themenfeld, das ist alles kein Problem. Eine Reihe angesehener Wissenschaftler allerdings kommt in ihren Untersuchungen zu ganz anderen Schlüssen. Und spätestens ab da wird die Geschichte rund um Bisphenol A wirklich interessant.
Patrick Tschudin, in einem Nebensatz war es zu hören, das kantonale Labor in Zürich hat auf Anregung von Radio DRS erstmals getestet, wie viel dieses Stoffes überhaupt an unseren Fingern klebt. Wenn wir einen Kassenzettel berühren, diese sogenannte Anregung, wie Sie das so schön formuliert haben, war ja ein eigentlicher Forschungsauftrag, den Sie dem Labor erteilt haben. Und das ist jetzt doch etwas ungewöhnlich. Normalerweise erteilen wir vom Radio keine Forschungsaufträge. Unser Budget erlaubt das schlicht nicht. Wie kam es dazu?
Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also das, als ich den Artikel der Kollegin in den USA gelesen habe, die da in einem Nebensatz erwähnte, dass das da drin sei, da fragte ich mich eben, ja, hat es das bei uns auch drin? Und wenn ja, wie viel? Und wenn es da drin ist, was passiert, wenn wir es berühren? Dazu, um das rauszufinden, musste ich natürlich wissen, hat es da drin?
Stimmt das überhaupt?
Stimmt das überhaupt? Das heißt, ich musste jemanden finden, der mir das misst, der mir das analysiert. Sonst kann ich keine journalistische Geschichte erzählen. Und nachdem ich mich da ein bisschen umgesehen hatte, ob es da in der Schweiz ein Labor gibt, das sich dafür interessiert, das auch die entsprechenden Geräte hat, die das messen kann, bin ich dann bei dem kantonalen Labor von Zürich gelandet. Und dort wollte es der Zufall, vielleicht auch nicht Zufall, dass dort ein Chemiker arbeitet, Conny Grob, der sich sehr interessierte für die Fragestellung, der die Analyse machen konnte in seinem Labor mit seinen Assistentinnen und Assistenten zusammen und der nicht nur in dem Sinne das machte, was ich von ihm wünschte, nämlich dass er rausfindet, wie viel ist drin, sondern dass er von sich aus da noch mehr rausfinden wollte. Seine eigene wissenschaftliche Neugierde wurde dadurch noch ein bisschen angestachelt. Er war der, der dann getestet hat, was passiert, wenn wir es berühren.
Das hat er dann aber ohne Ihren Auftrag getestet?
Das hat er eigentlich ohne meinen Auftrag getestet. Und er hat auch gemessen, was passiert, wenn man es auf der Haut hat und nach etwa 1,5 Stunden, ob es immer noch drauf ist. Er hat festgestellt, es ist nicht drauf. Also seine Assistentin hat das quasi im Menschenversuch selber ausprobiert. Sie hat sich ein bisschen auf die Haut getan, das abgedeckt, dass es nicht verdunsten kann, nachher weggenommen, gemessen und es war nicht mehr drauf.
Nun haben Sie ja nicht nur Kassenzettel ins Labor zur Untersuchung gebracht, sondern auch Recycling-Toilettenpapier. Wie sind Sie da drauf gekommen?
Weil tatsächlich aus dem Literaturstudium sich erschloss, dass ein Teil der Produktion dieses Thermopapiers auch im Recyclingprozess landet und eben über das Recycling schließlich im Recycling WC-Papier ist und dann auch in die Umwelt gelangt. Und tatsächlich, das Zürcher Labor hat es auch im Recycling WC-Papier gemessen.
Und auch da haben Sie mit dieser Fragestellung, mit diesem Recyclingpapier eigentlich eine Wissenslücke geschlossen.
Nun zumindest habe ich wahrscheinlich da jemanden auf Ideen gebracht, in welche Richtung man da noch weiter forschen könnte. Nämlich die EAWAG, die Abwasserforschungsanstalt der ETH Zürich, die hat in Zufluss zu Kläranlagen mal geschaut, was hat da alles an Substanzen drin, die da quasi aus den Haushalten in die Kläranlagen reinkommen. Und eine der vielen Substanzen, die sie gemessen hat, war auch Bisphenol A im Wasser, das in die Kläranlage reinkommt. Aber man hatte bisher eigentlich keine Ahnung, ja, wo kommt das her? Was bringt dieses Bisphenol A ins Abwasser? Und als ich da zur EAWAG ging, um für meine Geschichte da mit den Forschern und Forscherinnen dort zu sprechen, haben sie kurz überschlagsmäßig berechnet, was der Beitrag des Bisphenols A im Recycling-WC-Papier sein könnte und kamen zum Schluss, dass tatsächlich ein vermutlich großer Anteil dessen, was sie maßen im Abwasser, aber nicht wussten, woher es kam, tatsächlich von diesem Recycling-WC-Papier respektive dem BPA drin stammen könnte.
Sie haben mit Ihrer Fragestellung verschiedene Wissenslücken aufgedeckt und das hat dazu geführt, dass verschiedene Wissenschaftler sich intensiv mit dem Thema Bisphenol A auseinanderzusetzen begonnen haben. Der Chemiker Conny Grub, Sie haben vorhin von ihm erzählt, hat als erster für Sie die Analyse gemacht, hat die Resultate dann anschließend wissenschaftlich bearbeitet und publiziert und damit einen, man kann schon sagen, fast einen globalen Hype ausgelöst.
Dieses Paper, das erschien im Juli dieses Jahres. Schon zuvor hatte ich eher journalistisch in Textform auf meinem privaten Blog die Geschichte zusammengefasst und die Resultate, das war im Januar, Februar, da derzeit etwa, und hatte der Kollegin aus den USA, die mich ganz am Anfang ja, auf das Thema gestoßen hatte, den Link zu dieser Geschichte auf meinem Blog geschickt. Worauf dann in den USA eine Nichtregierungsorganisation mit dem Namen Environmental Working Group auch begann, die Kassenzettel in den USA zu untersuchen. Und diese Environmental Working Group hat ihre Resultate publiziert, kurz nachdem die Resultate von Conny Grob publiziert wurden. Diese Environmental Working Group hat in den USA einen sehr guten Namen, einen sehr guten Ruf. Was sie publiziert, wird weitherum beachtet. Das heißt, ihr Kommuniqué über die Ergebnisse, die sie da zustande brachte bezüglich Kassenzettel in den USA, wurde in den USA weiterum wahrgenommen. Also von der Ostküste bis zur Westküste, von New York Times bis LA Times wahrgenommen, gegenüber den Nachrichtenagenturen. Und immer wurde in einem Nebensatz oder einem Abschnitt wurde erwähnt, dass es übrigens da auch eine Schweizer Gruppe gibt, die vor kurzem, wenige Wochen zuvor, auch entsprechende Resultate publiziert hat.
War das für Sie so zu hören, dass in Amerika eigentlich diese Leute jetzt auf dieses Thema aufgesessen sind und sehr großen Erfolg damit gehabt haben? Mit etwas, das Sie eigentlich ausgebuddelt haben?
Ich denke, es war wirklich so ein interessantes, auch wie soll ich sagen, als Mediengeschichte sehr interessantes Ping-Pong-Spiel zwischen in den USA etwas lesen, mit dieser Frau per Mail Kontakt haben, hier quasi diese Notiz weiterverfolgen, daraus etwas mehr machen, dann die Resultate wieder quasi zurückspielen in die USA, dort werden die aufgenommen, dort wird darauf reagiert, dort wird publiziert, hier wird publiziert und dann, ja, dann wirft das medial gewisse Wellen eine Zeit lang. Das Wellenwerfen geht tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also es gab dann tatsächlich auch in Schweden oder Norwegen hat ein Labor, auch ein Umweltchemielabor, die Resultate nachvollzogen, hat auch in ähnliche Mengen dort gefunden, hat dort auch Alarm geschlagen, dass man da etwas ändern muss im Umgang mit diesen Thermopapieren. Und vor kurzem, im Oktober war es, hat ein Team der Universität Harvard eine Studie publiziert, in der der Gehalt von Bisphenol A im Urin von Schwangeren publiziert wurde. Und das Interessante ist jetzt das, dass bei den Frauen, die sagten, dass sie an Kassen arbeiten, bei denen war der Bisphenol-A-Gehalt im Urin am höchsten. Nun, dieser Wert ist sehr mit Vorsicht zu genießen und es ist eine kleine Zahl, also es ist in dem Sinn ein erstes Indiz dafür, dass man da weiterforschen muss, aber es könnte da etwas dran sein, dass tatsächlich halt die Frauen, die an den Kassen arbeiten und die ganz viel mit dem zu tun haben, das vermehrt aufnehmen durch die Haut.
Hören wir nun hier den Rest der Geschichte, so wie Sie ihn in Ihrer Sendung erzählt haben. Wir steigen ein bei der Frage, was denn nun der Stoff Bisphenol A überhaupt bewirkt, wenn er in unseren Körper gelangt. Behörden und Industrie sagen, der Stoff sei harmlos und sie beziehen sich dabei auf eine Studie, die von Wissenschaftlern als methodisch fragwürdig bezeichnet wird. Diese Wissenschaftler sind der Meinung, Bisphenol A sei giftig und schlagen deshalb Alarm. Hören wir hier nun, was Sie, Patrick Judin, zusammengetragen haben.
Werfen wir einen Blick in die neueste Fachliteratur zu Bisphenol A, kurz BPA, und seinen Wirkungen. Die folgenden Zitate stammen aus den Zusammenfassungen einiger Fachartikel, veröffentlicht in den vergangenen 12 Monaten in angesehenen internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften.
BPA in Mengen, wie sie in der Umwelt vorkommen, reduziert die Wirksamkeit von Medikamenten in der Chemotherapie bei Brustkrebs.
Unsere Resultate legen nahe, dass niedere Dosen von BPA Plazentazellen schädigen können. Das kann negative Auswirkungen haben auf die Schwangerschaft, wie zum Beispiel Präeklampsie, Wachstumshemmung im Uterus, Frühgeburt oder Verlust der Schwangerschaft.
Unsere Arbeit zeigt, dass BPA das Wachstum und die Wucherung von Neuroblastom-Krebszellen fördert.
Unsere Arbeit zeigt im Tierversuch erstmals, dass BPA in Mengen um den Grenzwert die Schutzfunktion des Darms beeinflusst und ihn anfälliger für Krankheiten macht.
Mäuseweibchen, die BPA ausgesetzt wurden, zeigten einen deutlich reduzierten Fortpflanzungstrieb.
Wir fanden BPA im Urin der Mehrheit der Frauen, die sich in einer Behandlung befanden für eine In-vitro-Fertilisation. Je höher die BPA-Konzentration im Urin war, desto weniger Eizellen konnten der Frau entnommen werden.
Wir maßen die BPA-Konzentration im Urin von 249 Schwangeren in der 16. und der 26. Schwangerschaftswoche. Wir bestimmten 2 Jahre später das Verhalten ihrer Kinder mit einem Standardtest. Unsere Resultate legen den Schluss nahe, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Kontakt mit BPA vor der Geburt und hyperaktivem und aggressivem Verhalten bei zweijährigen Kindern, vor allem bei den Mädchen.
Wir benutzten die Daten der Nationalen Gesundheits- und Ernährungsumfrage 2005-2006 in den USA. Dabei stellten wir fest, je höher die BPA-Konzentration bei einem Menschen im Urin war, desto höher ist sein Risiko für einen Herzinfarkt.
Soweit Aussagen zu BPA, nachzulesen in internationalen Fachpublikationen aus den vergangenen 12 Monaten. In der Schweiz hat sich das nationale Forschungsprogramm 50 von 2002 bis 2007 mit dem Thema der hormonaktiven Stoffe in der Umwelt befasst. Ein Teilprojekt darin betreute die Krebsforscherin Katrin Brisken von der ETH Lausanne. Sie gab BPA ins Trinkwasser von trächtigen Mäusen. Die Mäuse schluckten 2,5 Millionstel Gramm der Chemikalie pro Kilogramm ihres Gewichtes pro Tag. Das ist 20 Mal weniger als die Menge, die vergleichsweise ein Mensch, laut Behörden, gefahrlos täglich ein Leben lang zu sich nehmen kann. Und trotzdem beobachtete Katrin Brisken Veränderungen. Und zwar an den weiblichen Nachkommen der trächtigen Mäuse, die BPA im Trinkwasser hatten.
Wir haben festgestellt, dass in der Pubertät eine gewisse Verspätung eingesetzt hat, dass dort die Brustentwicklung etwas retardiert ist. In der späteren Phase stellen wir fest, dass mehr Zellen, Brustzellen vorhanden sind.
BPA im Trinkwasser der trächtigen Mäuse hatte also Wochen später einen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Töchter. Und dies bei Mengen deutlich unter dem geltenden Grenzwert. Die Toxikologie hat offensichtlich ein Problem. Ein Problem mit Bisphenol A, kurz BPA. Die Studien, auf die sich Behörden und Industrie berufen, sagen, alles im grünen Bereich. Neuere Forschung an Universitäten hingegen bringt sehr viele Veränderungen und Krankheiten mit BPA in Verbindung, von Fortpflanzungsproblemen über Brustkrebs und Darmstörungen bis Libidoverlust.
Wir überspringen jetzt hier einen Teil Ihrer Sendung, Patrick Judin, und gehen weiter zum Punkt, wo die schweizerischen Behörden sich zum Thema äußern.
Im Schweizer Bundesamt für Gesundheit ist Steffen Wengert als Leiter der Abteilung Chemikalien zuständig für die Bewertung von Bisphenol A, BPA, auch im Thermopapier.
Also nach heutigem Kenntnisstand muss man sagen, besteht aus Sicht des BAG keine Gefahr für Konsumentinnen und Konsumentinnen durch die Verwendung von Bisphenol A als Entwicklungschemikalie in den Thermopapieren. Wir stützen uns dabei eigentlich auf die Resultate von einer Risikobeurteilung der EU aus dem Jahre 2008. Wir haben die Beurteilung insbesondere im Hinblick auf Bisphenol A in Thermopapieren nachvollzogen und sehe eigentlich keinen Grund, diese Resultate in Frage zu stellen.
Dazu ist zu sagen, dass Steffen Wengert zu seinem Urteil über einen Analogieschluss gelangte. Denn über BPA im Thermopapier, den Kontakt damit und unsere Aufnahme der Chemikalie über die Haut, darüber steht keine Zeile in den 400 Seiten Risikobeurteilung der EU. Wengert vom BAG nahm den Abschnitt über den Hautkontakt mit Leim aus BPA. Und weil da steht, der sei unbedenklich, gelte auch dasselbe für den Kontakt mit Thermopapier. Soweit die Argumentation von Steffen Wengert vom Bundesamt für Gesundheit.
Patrick Judin, Sie sind dann mit Ihrer Recherche noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben quasi in die Welt hinaus geschaut, wo Bisphenol A sonst noch vorkommt und haben da auch wieder ganz Erstaunliches zutage gefördert und auch ausgelöst.
Wenn Bisphenol A mit dem hochgiftigen Gas Phosgen reagiert, dann verketten sich die Bisphenol A-Moleküle und es entsteht Polycarbonat. Das Bisphenol A-Molekül ist insofern vergleichbar mit einem Legostein. Im übertragenen Sinne gilt, einzeln liegen die BPA-Legosteine im Thermopapier. Ineinander gesteckt, verknüpft wird aus dem BPA-Legostein Polycarbonat. Polycarbonat, das ist der harte, durchsichtige Plastik, aus dem CDs, DVDs, Babyschoppenflaschen und andere Gefäße, gewisse Fenster, einige Karosserieteile und Ähnliches sind. Zudem, ein Kunststoff auf der Basis von Bisphenol A steckt in jeder Alu-Getränkedose und in jeder Konservenbüchse. Ein dünner Belag aus diesem Kunststoff auf BPA-Basis trennt den Doseninhalt von der Metallwand des Gefäßes als Korrosionsschutz. Und aus all diesen Gefäßen, Aludosen, Konservenbüchsen, Plastikflaschen usw., aus all diesen Gefäßen lösen sich winzige, aber messbare Spuren von Bisphenol A, gehen in den Inhalt, Babyschoppen, Bier, Dosenravioli und von dort in unseren Körper. Hinzu kommen viele sogenannte Epoxyharze, Klebstoffe und gewisse Lacke, die auf Bisphenol A basieren. Die großen Hersteller von Bisphenol A, das sind die multinationalen Chemiebetriebe Bayer, Dow Chemicals und General Electric Plastics. Ihre Produktionsstätten für die Chemikalie sind über den ganzen Globus verteilt. Sie stellen jährlich zusammen mehrere Millionen Tonnen Bisphenol A her. Und die Nachfrage nach BPA steigt jedes Jahr. Im Moment zwar nicht mehr zweistellig, wie noch Anfangs Jahrhundert, aber immer noch plus 5 bis 6%, laut Industrieangaben. Der große Wachstumsmarkt, wie bei so vielem, China. Es geht bei Bisphenol A also nicht nur um Fragen der Gesundheit, es geht auch um Geld. Viel Geld. Es gibt allerdings Bewegung in der Thematik. In den USA, in Kanada und in Deutschland, da fordern kritische Wissenschaftler, Umwelt- und Frauenorganisationen seit längerem eine Neubewertung von BPA oder gleich ein Verbot des Stoffes. Einige Hersteller von Schoppenflaschen zum Beispiel haben in den letzten ein, zwei Jahren reagiert und auf BPA-freien Plastik umgestellt. Und in einer Handvoll US-Bundesstaaten gilt seit kurzem sogar ein Verbot von BPA-haltigem Plastik, und zwar für Gegenstände, die in die Hände von Kindern unter 3 Jahren gelangen können. Lange bewegte sich aber eine in der ganzen Frage zentrale US-Behörde nicht, nämlich die Food and Drug Administration, FDA, also die Zulassungsbehörde für Nahrungsmittel und Medikamente. Anfang 2010 nun hat die FDA ihre Haltung zu BPA subtil revidiert. Sie sagte am 15. Januar:
Auf der Basis von jüngeren Studien, die neue Verfahren anwendeten, haben das nationale Toxikologieprogramm, das nationale Gesundheitsinstitut und die FDA gewisse Bedenken über mögliche Effekte von BPA auf das Gehirn, das Verhalten und die Prostatadrüse in Föten, Säuglingen und Kleinkindern.
Die Formulierung, die FDA habe gewisse Bedenken, wertete die Zeitung Washington Post als Kehrtwende. Denn bisher galt keine Bedenken. In den Kreisen, die sich gegen BPA engagieren, war die Aussage der FDA Grund zur Freude. Die Industrie ihrerseits, die war enttäuscht und warnte, das werde die Konsumentinnen und Konsumenten verwirren. Hier in der Schweiz gibt es nur wenige, die sich intensiv mit dem Thema Bisphenol A auseinandersetzen. Einer dieser wenigen ist der Chemiker Konrad Grob. Grob arbeitet am kantonalen Labor Zürich und auch als Experte in einem Gremium der französischen Gesundheitsbehörde. Er, Grob, hat die Äußerung der FDA sehr wohl wahrgenommen.
Ich arbeite ja für die französische Gesundheitsbehörde als Experte. Und dort sind wir als Gruppe angefragt worden, auch wieder Stellung zu nehmen zu der Toxizität von Bisphenol A. Ich bin der Einzige, der kein Toxikologe ist in dieser Gruppe, und darum eigentlich kann ich nur erzählen, was sich so der Eindruck ergibt. Und wir haben es als Aufgabe gestellt bekommen, ungefähr 130 neue wissenschaftliche Arbeiten zu beurteilen. Das sind die von den letzten 2 Jahren. Das sind unheimlich viele Arbeiten. Wir haben viele ganz genau durchgelesen und versucht nachzuvollziehen, was da gemacht worden ist. Und ich habe das eigentlich erschreckend gefunden, wie viel nicht, dass man muss sagen, das lohnt sich gar nicht. Das ist nicht haltbar. Und am Schluss muss man sagen, bei keiner einzigen hat das Gremium gefunden, das ist jetzt effektiv sicher stichhaltig. Aber es sind so manche mit Verdachtsmomenten, dass man am Schluss muss sagen, das Umgekehrte können wir aber auch nicht sagen. Wir können auch nicht schliessen, dass da kein Risiko ist. Und weil ja eine Behörde letztlich muss die Antwort geben, können wir sicher sein, dass da kein Risiko ist, ist auch die französische Behörde auf dem Weg dazu zu sagen, da sind wir uns nicht genügend sicher. Und genau das hat jetzt ja die FDA auch gemacht. Sie sagen ja auch nicht, da ist ein Risiko. Sie sagen auch, das müssen wir wesentlich seriöser untersuchen. Und bis dorthin kann man einfach die Verantwortung nicht übernehmen. Man kann einfach nicht gut sagen, machen da frisch froh weiter.
Konrad Grob vom Kantonalen Labor Zürich. Was bleibt? Fakt ist, in Thermopapier steckt ein umstrittener, hormonaktiver Stoff in vergleichsweise hohen Konzentrationen. Und von dem Papier aus gelangt die Chemikalie relativ leicht auf unsere Haut und vielleicht auch in unseren Körper. Recherchen des Konsumentenmagazins Espresso von DRS1 haben ergeben, die Bedenken gegenüber Schoppenflaschen aus Plastik auf BPA-Basis haben auch in der Schweiz relativ rasch dazu geführt, dass diese aus den Regalen verschwanden oder bald verschwinden werden. Und dies ohne behördliche Vorgaben. Und obwohl aus Schoppenflaschen x-fach kleinere Mengen Bisphenol A austreten als aus Thermopapieren. Bei Thermopapieren hingegen, so macht es den Eindruck, wartet man bei Anwendern und Papierindustrie aber noch auf einen Befehl von oben. Der Druck von Umweltverbänden und kritischen Wissenschaftlern wird bleiben. Wirtschaft und Industrie werden sich der Problematik rund um Bisphenol A stellen müssen.
Patrick Giudin, Sie haben mit Ihrer Recherche sehr viel in Bewegung gebracht. Das ist eine beispielhafte Recherche, die nebst fundiertem Fachwissen sehr viel Zeit erfordert. Das sind Ingredienzen, die uns immer seltener im journalistischen Alltag zur Verfügung stehen, die aber eigentlich unabdingbar sind für gute journalistische Arbeit.
Ich habe vielleicht viele Einzelteile zusammengesetzt, aber natürlich braucht es die Fachleute, die die Forschung machen, es braucht die Analytiker, die ihre Arbeit machen, es braucht die Experten, die im rechten Moment zur Verfügung stehen und Auskunft geben können und auch Auskunft geben wollen. Also es braucht ganz viele Elemente. Ich bin da nur ein kleines Rädchen, das beiträgt, um diese ganze Geschichte am Schluss erzählen zu können.
Aber Sie haben doch all diese Fäden miteinander verknüpft, die hingen ja da im Losen und waren eben keine Geschichte.
Man muss natürlich dann auch eine Geschichte sehen wollen und dann die auch erzählen wollen, damit es eine wird.
Fassen Sie heute noch einen Kassenzettel an?
Oder
nur mit Gummihandschuhen?
Nein. Also ich sage immer an der Kasse, nein, den brauche ich nicht, danke. Und habe dann immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich sehe, dass die Kassiererin, meistens sind es ja Frauen, die Kassiererin den zusammenknüllt und in den Mistkübel wirft, weil ich dann weiß, jetzt hat sie dann den Fingern. Hoffentlich ist sie nicht schwanger. Aber ist vielleicht auch ein bisschen hysterisch und ein bisschen übertrieben, gebe ich zu. Aber was ich gelesen, gesehen, gehört habe, lässt mich zu diesem Schluss kommen. Und deshalb hoffe ich auch, dass irgendwann mal Thermopapier verschwindet, respektive BPA-freie Alternativen auf den Markt kommen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.